Achter Brief. Den hervorstechendsten Zug in dem Charakter des unsterblichen Kant habe ich absichtlich einem besonderen Briefe vorbehalten, um ihn desto ausführlicher behandeln zu können. Kant zeichnete sich besonders durch ein warmes Gefühl für Freundschaft aus. Ich habe über diese liebenswürdige Seite seines Herzens so viele Erfahrungen zu machen Gelegenheit gehabt und habe selbst so viele Beweise seiner Freundschaft gegen mich in Händen, dass ich Ihnen genau angeben kann, wie Kant als Freund dachte und handelte. Von seinen Jugendfreunden ist mir keiner als der Dr. Thoma bekannt geworden, mit welchem er jedoch sein ganz besonderes Freundschaftsbündnis geschlossen zu haben schien. Aber es ist zu vermuten, dass er, der noch in seinen männlichen Jahren so enge Freundschaft knüpfte und noch in seinem Greisenalter so viel Gefühl für Freundschaft verriet und selbst Jünglingen seine herzliche Freundschaft und Liebe schenkte, vielmehr in seiner Jugend für dieses Gefühl Herz und Sinn gehabt habe. Er pflegte auch oftmals des verstorbenen geheimen Oberfinanzrats Vlömer als seines besten Jugendfreundes zu erwähnen, hegte noch in seinem Alter die zärtlichste Freundschaft für ihn und erhielt stets mit ihm einen freundschaftlichen Briefwechsel. Dass Kant seinen Scharfblick und seine Menschenkenntnis vorzüglich bei der Wahl seiner Freunde werde angewandt haben, lässt sich nicht in Zweifel ziehen. Ich mache aber einen Unterschied zwischen seinen vertrauten Herzensfreunden und zwischen seinen Tischfreunden, obgleich auch letztere, solange er noch selbst wählen konnte, nicht durch den bloßen Zufall sich zuführen ließ. Der innigste und vertrauteste Freund, den Kant in seinem Leben gehabt hat, war der nun schon 20 Jahre verstorbene englische Kaufmann Green, ein Mann, dessen eigentümlichen Wert und dessen wichtigen Einfluss auf unseren Weltweisen Sie aus der Schilderung dieses einzigen Freundschaftsbundes werden kennenlernen. Ein eigener Zufall, der bei der ersten Bekanntschaft einen Todhass zwischen diesen beiden Männern erzeugen zu wollen schien, gab zu dem innigsten Freundschaftsbündnisse Veranlassung. Zur Zeit des englisch-nordamerikanischen Krieges ging Kant eines Nachmittags in dem Dänhoffschen Garten spazieren und blieb vor einer Laube stehen, in welcher er einen seiner Bekannten in Gesellschaft einiger ihm unbekannter Männer entdeckte. Er ließ sich mit diesen in ein Gespräch ein, an welchem auch die übrigen teilnahmen. Bald fiel ihr Gespräch auf die merkwürdige Zeitgeschichte. Kant nahm sich der Amerikaner an, verfocht mit Wärme ihre gerechte Sache und ließ sich mit einiger Bitterkeit über das Benehmen der Engländer aus. Auf einmal springt ganz voll Wut ein Mann aus der Gesellschaft auf, tritt vor Kant hin, sagt, dass er ein Engländer sei, erklärt seine ganze Nation und sich selbst durch seine Äußerungen für beleidigt und verlangt in der größten Hitze eine Genugtuung durch einen blutigen Zweikampf. Kant ließ sich durch den Zorn des Mannes nicht im Mindesten aus seiner Fassung bringen, sondern setzte sein Gespräch fort und fing an, seine politischen Grundsätze und Meinungen und den Gesichtspunkt, aus welchem jeder Mensch als Weltbürger seinem Patriotismus unbeschadet der gleichen Weltbegebenheiten beurteilen müsse, mit einer solchen hinreißenden Beredsamkeit zu schildern, dass Green, dies war der Engländer, ganz voll Erstaunen ihm freundschaftlich die Hand reichte, den hohen Ideen Kants beipflichtete, ihn wegen seiner Hitze um Verzeihung bat, ihn am Abende bis an seine Wohnung begleitete und ihn zu einem freundschaftlichen Besuch einlud. Der nun auch schon verstorbene Kaufmann Motherby, ein Associé von Green, war Augenzeuge dieses Vorfalles gewesen und hat mich oft versichert, dass Kant ihm und allen Anwesenden bei dieser Rede wie von einer himmlischen Kraft begeistert erschienen wäre und ihr Herz auf immer an sich gefesselt hätte. Kant und Green schlossen nun wirklich eine vertraute Freundschaft, die auf Weisheit und gegenseitige Achtung gegründet war, die täglich fester und inniger wurde und deren Trennung durch den frühen Tod Greens unserem Weltweisen eine Wunde schlug, die er zwar durch Seelengröße linderte, aber nie ganz verschmerzte. Kant fand in Green einen Mann von vielen Kenntnissen und von so großem Verstande, dass er mir selbst versicherte, er habe in seiner Kritik der reinen Vernunft keinen einzigen Satz niedergeschrieben, den er nicht zuvor seinem Green vorgetragen und von dessen unbefangenem und an kein System gebundenem Verstande hätte beurteilen lassen. Green war seinem Charakter nach ein seltener Mann, ausgezeichnet durch strenge Rechtschaffenheit und durch wirklichen Edelmut, aber voll von den sonderbarsten Eigenheiten, ein wahrer Whimsical Man, dessen Lebenstage nach einer unabänderlichen Regel dahinflossen. Hippel hat seinen Mann nach der Uhr nach Green gezeichnet, woraus sie ihn mehr kennenlernen können. Ich will nur noch einen Zug hinzufügen. Kant hatte eines Abends dem Green versprochen, ihn am folgenden Morgen um 8 Uhr auf einer Spazierfahrt zu begleiten. Green, der bei solcher Gelegenheit schon um 3/4 mit der Uhr in der Hand in der Stube herumging, mit der 50. Minute seinen Hut aufsetzte, in der 55. seinen Stock nahm und mit dem ersten Glockenschlage den Wagen öffnete, fuhr fort und sah unterwegs den Kant, der sich etwa 2 Minuten verspätet hatte, ihm entgegenkommen, hielt aber nicht an, weil dies gegen seine Abrede und gegen seine Regel war. In der Gesellschaft dieses geistreichen, edelgesinnten und sonderbaren Mannes fand Kant so viel Nahrung für seinen Geist und für sein Herz, dass er sein täglicher Gesellschafter wurde und viele Jahre hindurch mehrere Stunden des Tages bei ihm zubrachte. Kant ging jeden Nachmittag hin, fand Green in einem Lehnstuhle schlafen, setzte sich neben ihn, hing seinen Gedanken nach und schlief auch ein. Dann kam gewöhnlich Bankodirektor Ruffmann und tat ein Gleiches, bis endlich Motherby zu einer bestimmten Zeit ins Zimmer trat und die Gesellschaft weckte, die sich dann bis 7 Uhr mit den interessantesten Gesprächen unterhielt. Diese Gesellschaft ging so pünktlich um 7 Uhr auseinander, dass ich öfters die Bewohner der Straße sagen hörte, es könne noch nicht 7 sein, weil der Professor Kant noch nicht vorbeigegangen wäre. Am Sonnabende blieben die Freunde, zu welchen sich denn noch der schottische Kaufmann Hay und einige andere Gesellten zum Abendessen versammelt, welches aus einer sehr frugalen, kalten Küche bestand. Dieser freundschaftliche Umgang fiel in das Mittelalter unseres Weltweisen und hat unstreitig auf sein Herz und auf seinen Charakter einen entscheidenden Einfluss gehabt. Greens Tod veränderte auch Kants Lebensweise so sehr, dass er seit dieser Zeit nie mehr eine Abendgesellschaft besuchte und dem Abendessen gänzlich entsagte. Es schien, als wenn er diese Zeit, die einst der vertrautesten Freundschaft geheiligt war, zum Opfer für den abgeschiedenen Busenfreund bis an sein Lebensende in stiller Einsamkeit verbringen wollte. Kant hatte noch mehrere interessante Männer und Jünglinge in die Zahl seiner vertrauten Freunde aufgenommen, die ich aber nicht namentlich anführen mag, weil ich leicht manchen übergehen könnte, der sich einer ebenso herzlichen Freundschaft Kants bewusst ist. Nur diejenigen, an welchen sich Kants Freundschaftsgefühle nach meiner Erfahrung ganz besonders offenbarten, werde ich zu meinem Zwecke gelegentlich berühren, denn ich will sie ja mit Kants Freundschaft und nicht mit seinen Freunden bekannt machen. Kant war ein warmer, herzlicher, teilnehmender Freund und behielt dies warme, herzliche Freundschaftsgefühl bis in sein spätes Alter. Seine gefühlvolle Seele beschäftigte sich unablässig mit allem, was seine Freunde betraf. Er nahm die kleinsten Umstände ihres Lebens zu Herzen. Er war innigst besorgt bei ihren misslichen Vorfällen und herzlich erfreut, wenn drohende Gefahren einen glücklichen Ausgang nahmen. Der nach Greens Tode mit Motherby ebenso freundschaftlich fortgesetzte Umgang liefert für alles dieses die rührendsten Belege. Besonders muss ich der tödlichen Krankheit erwähnen, von welcher sein edler Freund Motherby vor mehreren Jahren angegriffen wurde, weil sich dabei das teilnehmende Herz des großen Mannes in seiner ganzen liebenswürdigen Natur zeigte. Kant äußerte eine wirklich tief gefühlte Traurigkeit. Ich musste ihm täglich 2-mal von dem Befinden des Kranken und dem Urteil der Ärzte umständlichen Bericht abstatten, und er verriet jedes Mal bei meiner Ankunft eine unruhige Besorgnis. Als ich an dem gefährlichsten Tage ihm eröffnete, dass man nun alle Hoffnung für sein Leben aufgegeben habe, so rief er mit wahrer Betrübnis aus: »Soll ich denn alle meine alten Freunde vor mir ins Grab gehen sehen?« Die gefährliche Krankheit meines Bruders ging ihm ebenso zu Herzen, und der Tod Ruffmanns rührte ihn so sehr, dass er sich seitdem immer mehr aus dem gesellschaftlichen Umgange zurückzog. Eine ganz besondere, hochachtungsvolle Freundschaft bewies Kant gegen den Professor Kraus. Er sprach fast täglich von ihm in den Ausdrücken einer wahrhaften Verehrung und versicherte, dass er die Gelehrsamkeit und den Eifer des großen Mannes für das allgemeine Beste ebenso sehr bewunderte, als er dessen Charakter und Herz schätze und liebe. Dass die Freundschaft dieser beiden Männer vertraut und innig war, folgt schon daraus, dass Professor Kraus so lange ein täglicher Tischgenosse Kants war, bis Kraus sich selbst seine eigene Ökonomie einrichtete. Kant hegte die größte Hochachtung selbst für seine jungen Freunde. Er verweilte gern bei ihren Vorzügen. Er sprach gern von ihren vorzüglichen Eigenschaften und Verdiensten. Er gab ihnen seine Wertschätzung durch schmeichelhafte und ehrenvolle Beweise zu erkennen und fühlte sich selbst geehrt durch die Ehre und den Beifall, den seine Freunde genossen. Aber er beförderte auch diese sowie das ganze Lebensglück seiner Freunde nach allen Kräften. Er war ein tätiger Freund, der oft eine ängstliche Vorsorge für diejenigen bewies, denen er seine vertraute Freundschaft geschenkt hatte und deren Schicksal ihn interessierte. Aus folgenden kleinen Zügen werden Sie besonders abnehmen, wie der liebenswürdige Mann für seine Freunde tätig besorgt war. Ich kenne einen Mann, der schon in seinen ersten Jünglingsjahren sich Kants ausgezeichnete Liebe erwarb. Kant lernte ihn besonders in seinem Repetitorio kennen, rief ihn zu sich, gab ihm die Erlaubnis, sich über schwierige Gegenstände der Philosophie mit ihm besonders unterhalten zu können, zog ihn endlich in seinen näheren Umgang, nahm ihn unter die Zahl seiner Freunde auf und äußerte überall für ihn eine väterliche Vorsorge, mit der größten Delikatesse verbunden. Diesen empfahl er vor mehreren Jahren persönlich dem Chef eines Regiments zu einer erledigten Feldpredigerstelle. Wenige Tage vor der Probepredigt ließ er den Kandidaten zu einer ungewöhnlichen Morgenstunde zu sich bitten und leitete mit der größten Feinheit ein Gespräch über den Probetext ein, nach welchem er sich besonders hatte erkundigen lassen. Und denken Sie sich den liebenswürdigen Mann, aus Liebe zu seinem Freunde hatte sich der tiefe Denker in ein ganz neues Feld gemacht und sich die Mühe gegeben, eine förmliche Disposition zu einer Predigt in Gedanken zu entwerfen, über welche er mit ihm sprach und wobei er viele fruchtbare Gedanken äußerte. Am Tage der Predigt hatte er einen anderen Freund mit dem Auftrage in die Kirche gesandt, ihm am Schlusse der Rede über den Eindruck derselben eiligst Nachricht zu erteilen. Das heißt doch, an dem Schicksale seiner Freunde herzlichen und tätigen Anteil nehmen. Eben diesem Manne hatte er einige Jahre zuvor ganz aus freiem Antriebe ein Stipendium von dem Akademischen Senat verschafft. Er kam darüber an dem Tage, als es ihm konferiert worden war, so herzlich froh nach Hause, dass er nicht allein dem Bruder desselben, der den Mittag bei ihm aß, diese Nachricht zugleich mit der größten Freude mitteilte, sondern sogar eine Bouteille Champagner heraufholen ließ, um auf das Wohl seines Günstlings zu trinken und sich ganz dem Gefühl der Freude zu überlassen. Kant und Hippel bewogen eben denselben Mann, vor mehreren Jahren ein Privaterziehungsinstitut zu übernehmen, welches der geschickte Pädagog Böttcher in Königsberg errichtet hatte und nachmals wegen eines Rufs nach Magdeburg aufgab. Kant nahm an dieser Versorgung seines Freundes, die er dessen Talenten vorzüglich angemessen hielt, das lebhafteste Interesse. Er ging selbst zu den Eltern der Zöglinge des Instituts hin, um sie zu bewegen, ihre Kinder auch bei dem neuen Entrepreneur in der Anstalt zu lassen. Er nahm es selbst über sich, den Kriegsrat von Fahrenheit zum Ankauf eines Hauses für diesen wohltätigen Zweck geneigt zu machen und erbot sich selbst zur kräftigen Unterstützung dieses nützlichen Unternehmens. Als mein Bruder, der kein Vermögen hatte, vor mehreren Jahren den Entschluss fasste, 2 Jahre die Medizin noch in Edinburgh zu studieren und dann eine Reise durch England, Frankreich und Deutschland zu machen, und mehrere edle Freunde sich zur Beförderung dieses Planes erboten, so zeigte Kant nicht allein seine große Freude darüber, dass es seinem Freunde gelang, ein so wichtiges Vorhaben auszuführen, sondern er versicherte ihm auch, dass er jederzeit 500 Reichstaler für ihn bereithalten würde, die er während seiner Reise jeden Augenblick ziehen könnte. Und es war ihm nachmals nicht lieb, dass mein Bruder dies Geld nicht bedurft hatte. Wo gibt es einen teilnehmenden, sorgsamen und tätigeren Freund als unseren großen Kant? Noch muss ich besonders der Delikatesse erwähnen, mit der Kant seine Freunde behandelte. Er mischte sich nie zudringlich in ihre Angelegenheiten. Seinen Rat äußerte er mit dem feinsten Zartgefühl und gewöhnlich so, dass er auf einen anderen Bezug zu haben schien. Von seinen Bemühungen um das Wohl seiner Freunde ließ er nie ein einziges Wort fallen. Er handelte oft zu ihrem Besten, ohne sich je merken zu lassen, dass er für sie tätig gewesen wäre. Er benahm sich überhaupt mit einer bewundernswürdigen Feinheit gegen seine Freunde, nach ihren individuellen Charakteren. Wie ihn aber auch in seinen freundschaftlichen Verhältnissen unbefangene Vernunft, strenge Pflicht, Liebe zur Tugend und Humanität leitete, Das werden Sie aus folgendem charakteristischen Zuge ersehen. Kant hatte schon aus früheren Jahren her einen Freund, den G.R.J., dessen Haus er oft besuchte und dessen Frau er schätzte. Ein anderer Hausfreund dieses Mannes, der Magister D.G., der auch ein Freund Kants wurde, fasste gegen die Hausfrau Neigung, veranlasste eine Ehescheidung, heiratete sie und machte ein angenehmes Haus in Königsberg, das von sehr vielen Fremden besucht wurde. Kant wurde sehr häufig und sehr dringend hier eingeladen, aber er betrat nie die Schwelle dieses Hauses, aus Achtung für den ersten Mann, mit welchem er fortwährend in einem freundschaftlichen Umgange lebte. Er hielt es für unerlaubt und für unschicklich, mit beiden Männern zugleich in einem freundschaftlichen Verhältnisse zu leben, glaubte den ersten dadurch zu beleidigen und dem anderen den Glauben beizubringen, als wenn er sein tadelhaftes Benehmen gutheiße. Mir ist es bekannt, dass ihn jetzt, so wie er handelte, beide Männer schätzten und verehrten. Wenn Kant jähe tiefe Menschenkenntnis verriet, so geschah es vorzüglich in seinen freundschaftlichen Verhältnissen. Er war von dem Wert der echter Freundschaft durchdrungen, aber er wusste auch, wodurch dieser Freundschaftswert könne erhalten werden. Daher blieb er treu und fest in seiner Freundschaft. Wer einmal wirklich sein Herz gewonnen hatte, der konnte sich auch immer seiner unveränderlichen, liebevollen Freundschaft erfreuen. Gern möchte ich Sie jetzt von Kants Liebe unterhalten, aber ich kann stattdessen Ihnen bloß mein herzliches Bedauern mitteilen, dass von diesem so charakterisierenden Gefühl aus dem Leben des Weltweisen nie etwas zu meiner Kenntnis gekommen ist. Dass Kant in seiner Jugend geliebt habe, das möchte ich nach seinem Temperamente und nach seinem gefühlvollen Herzen beinahe mit völliger Gewissheit zu behaupten wagen. Wie sollte auch ein Mann, der so ein warmes Herz für Freundschaft hatte, nicht auch ein warmes Gefühl für Liebe gehegt haben? Ob aber seine erste Liebe sich keiner Gegenliebe zu erfreuen hatte oder ob seine körperliche Beschaffenheit und sein entschiedener Hang nach metaphysischen Spekulationen und wissenschaftlichen Beschäftigungen ihm anrieten, der Ehe zu entsagen, dies muss ich unentschieden lassen. In seinem Alter schien mir Kant eben nicht große Begriffe von der Liebe zu hegen. Wenigstens äußerte er oft gegen seine unverheirateten Freunde den Rat, sie möchten bei der Wahl ihrer künftigen Gattin ja lieber vernünftigen Gründen als einer leidenschaftlichen Neigung folgen. Diesen Rat unterstützte er noch durch das Urteil anderer, in der Sache erfahrener Männer, dem er seinerseits gänzlich beipflichtete. Er pflegte öfters anzuführen, ein verständiger Mann, Herr C., habe zweimal geheiratet. Die erste Frau, welche nichts weniger als wohlgestaltet gewesen, habe er vorzüglich ihres Vermögens wegen gewählt. Die andere, ein schönes Frauenzimmer, habe er aus herzlicher Liebe genommen, am Ende aber doch gefunden, dass er mit beiden gleich glücklich gewesen wäre. Kant war daher der Meinung, dass, wenn man bei der Wahl einer Gattin außer den guten Qualitäten der Hausfrau und Mutter noch auf ein sinnliches Motiv sehen wolle, man lieber auf Geld Rücksicht nehmen möchte, weil dieses länger als alle Schönheit und aller Reiz vorhalte, zum soliden Lebensglück sehr viel beitrage und selbst das Band der Ehe fester knüpfe, weil der Wohlstand, in welchen sich der Mann dadurch versetzt sieht, ihn wenigstens mit liebenswürdiger Dankbarkeit gegen seine Gattin erfülle. Übrigens dachte er über den Ehestand ganz wie der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, im 7. Kapitel, Verse 7 und 8, und bestätigte dies noch durch das Urteil einer sehr verständigen Ehefrau, welche ihm öfters gesagt hätte, »Ist dir wohl, so bleibe davon.« Doch wer kann aus dem Raisonnement eines 60- bis 70-jährigen Metaphysikers, auf dessen Gefühle in einem 20-jährigen Alter mit Sicherheit zurückschließen, und wie ganz anders würde Kant geurteilt haben, wenn er in einer glücklichen Ehe alt geworden wäre? Er war auch keineswegs ein abgesagter Feind des Ehestandes, sondern er riet selbst seinen Freunden, die er durch eine gute Partie zu beglücken wünschte und deren Stand die Ehe rätlich machte, freilich nach seinen Grundsätzen die Heirat an und sorgte sogar selbst für eine gute Wahl. Für meinen Bruder zum Beispiel hatte er schon mehrere Monate vor dessen Zurückkunft aus England Demoiselle B., damals eines der reichsten Mädchen in Königsberg, ausgesucht, und schon am ersten Tage seines Besuchs legte ihm Kant diese Wahl mit solcher Teilnahme ans Herz und erbot sich selbst so dringend zum Freiwerber, dass meines Bruders Geständnis, er habe bereits nach seinem Herzen gewählt, ihm wirklich unangenehm war. Obgleich aber Kant im Zölibat lebte, diesen Zustand sehr behaglich fand und, wenn man sich verehelichen wollte, den Heiraten aus Spekulation vor allen übrigen den Vorzug erteilte, so hatte er doch selbst in seinem höchsten Alter noch Sinn und Gefühl für weibliche Schönheit und Reize. An Miss A., welche sich einige Zeit im Hause seines Freundes Motherby aufhielt und für dessen ältesten Sohn zur Braut bestimmt war, fand Kant noch nach seinem 70. Jahre ein so besonderes Wohlgefallen, dass er sie bei Tische stets auf der Seite seines gesunden Auges neben ihm Platz zu nehmen bat. Hier spekulierte aber nicht der Philosoph über Heiratsvorteile, sondern hier folgte er als Mensch dem Schönheitsgefühl, das er in seinem ganzen Leben geschmackvoll kultiviert hatte und das selbst im hohen Alter nicht in seiner Seele erstarb.